gekauft von dem, ja, ne? Finn Kliman.
Diese Doku war auch legendär.
Ja. Und der Olli Schulz hat im Podcast gesagt, dass sie das Boot eigentlich G-Punkt unter nennen wollten. Das fand ich eigentlich einen sehr geilen Namen.
Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Ich habe leider keine Zeit, ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knie nicht schwimmen. Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Ich habe leider keine Zeit, ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knete schwimmen.
Test, Test.
Ihr habt ja so viel Zeit, sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Ich habe leider keine Zeit, ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knete stehen.
So, ihr habt
ja
so viel Zeit,
sonst wärt ihr nicht am Nachmittag schon hier. Wir haben ja keine Zeit.
Ich habe leider keine Zeit, ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knete stehen. Ihr habt ja so viel Zeit.
Hello, hello, es ist wieder Zeit, es ist wieder DevCouch-Zeit, wir sind da für euch und wir denken an euch und wir bringen euch den Content, den ihr von uns verlangt. Heute in unserer Co-Location in Essen, wir sitzen nicht auf der Couch, wir sind an einem Tisch. Vor mir rechts der Manuel Lewenk, vor mir links der
Hallo.
Thomas der Krause. Ich bin Oliver Vogel und wir heißen euch heute herzlich willkommen. Und heute haben wir schon fürstlich gespiesen, würde ich einfach mal behaupten. Ich habe für meine getreuen Mitstreiter Hamburger gemacht und ich habe positives Feedback geerntet dafür.
Lecker.
Ja. Vielen lecker. Dank für die Bewirtung. War ein bisschen wenig, aber ja. War lecker.
Ja, der Thomas, der frisst wie ein Scheunendrescher. Ehrlich, ich habe 2 Tüten Pommes gehabt, das war jeweils 1 Kilo. Die sind beide weg. Mhm. Mensch Junge, Worum das Essen hin? Lässt dein Kind nichts mehr übrig für dich?
So ist es. Ich muss jetzt hier, ich muss ausnutzen, wenn es irgendwo vor allem kostenloses Essen gibt, weil ich kann mir es nicht leisten zu Hause.
Ja, so Muttermilch ist auch nicht unbegrenzt verfügbar, würde ich sagen.
Nee. Habt ihr eigentlich auch dieses Problem, ist das ein Entwicklerproblem, dass man einfach alles hinterfragt? Also ich habe mich jetzt zum Beispiel gerade gefragt, was ist eigentlich ein Scheunendrescher?
Könnte mal ChatGPT fragen.
Kann man vielleicht einfach bei Google eingeben, oder? Braucht man dafür ChatGPT?
Google ist so 2021.
Ich hatte neulich eine ganz witzige Begegnung. Ich habe mir irgendeinen Scheiß auf YouTube angeguckt und so. Und dann sind ja da immer so fragwürdige Kommentare drunter. Und dann schrieb jemand irgendwie, da ging es auch irgendwie um die aktuelle Politik oder so. Und er sagte, also die Definition von Wahnsinn sei es, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das wäre ein Zitat von Albert Einstein.
Das stimmt.
Dann habe ich das durchgelesen und habe mir gedacht, hä? Moment. Also ich mache jetzt irgendwie, ich baue jetzt so ein riesen Teilchenbeschleuniger, ne? Und starte da irgendein Experiment und muss das jetzt aber 10-mal starten, bis so ein Teilchen kollidiert oder so. Oder ich mache irgendwas anderes so. Und die umgebenden Parameter ändern sich. Und dann probiere ich das so oft aus, bis ein anderes Ergebnis eintritt. Das ist doch nicht die Definition von Wahnsinn.
Ja gut. Ich glaube, was er meint ist, wenn du im Grunde genommen weißt, es kommt immer nur Kacke aus einer Situation heraus.
Ja.
Ja, und egal wie die Parameter sind, das wird immer das gleiche blöde Ergebnis sein.
Ja.
Dann ist es ziemlich verrückt, das immer wieder zu machen. Glauben, es passiert nichts. Zum Beispiel, du nimmst jetzt, was weiß ich, eine Stecknadel und packst sie mit voller Wucht in die Steckdose.
Mhm.
Ich meine, du wirst immer einen Stromschlag bekommen.
Ja, weiß ich nicht, beim zweiten Mal wäre die Sicherung raus wahrscheinlich.
Ja, aber gehen wir davon aus, die Mutter macht wieder die Sicherung an und so und du machst es halt wieder und denkst halt, ja, aber diesmal kriege ich keinen Stromschlag. Dann ist das völlig beknackt.
So auf jeden Fall saß ich da so und habe mir gedacht, hä? Also Einstein hat ja so viel schlaue Sachen gesagt, aber das ist eigentlich gar nicht so schlau. Und eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist es auch gar nicht richtig. Weil selbst, also jetzt nehmen wir mal an, man hat jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Kind versucht immer irgendwie mit so, da gibt es auch diese Bausteine, die man durch irgendwelche Formen machen muss und versucht jetzt immer dieses runde Ding durch das Eckige zu kloppen und so. Und er probiert das immer, immer, immer wieder. Dann ist das Kind doch nicht wahnsinnig, sondern vielleicht einfach lernbehindert oder so. Weißt du?
Gut,
Das ist doch nicht Wahnsinn, das ist doch nicht die Definition von Wahnsinn. Wo ist denn da der Wahn? Also, weißt du, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Dann habe ich danach gegoogelt, so nach diesem Zitat. Und dann kamen die ersten drei Treffer halt irgendwie als ein Zitat von Einstein. Und der vierte Treffer war ein Buch, die besten gefälschten Zitate. Und da steht hinten auf diesem Backcover-Text drauf, dass das Einstein nie gesagt hat. Das hat sich irgendjemand ausgedacht.
Wollte gerade fragen, ist das wirklich so ein Zitat oder ist es eins von diesen vielen, halt was dem zugeschrieben wird?
Ist es halt nicht. Und ich denke mir, wenn ich sowas irgendwie ins Internet tippe, dann muss ich doch irgendwie einmal kurz Gedanken darüber machen und vielleicht auch feststellen, dass das gar nicht stimmt.
Eigentlich ist es ja ein Zitat von mir und schade, jetzt bin ich aufgeflogen. Ja, das Millionen von Leute.
So, und dann habe ich das natürlich dann kommentiert, irgendwie bei YouTube gesagt, das ist doch Quatsch. So, ne? Also erstmal ist das Zitat unsinnig und zweitens ist es nicht von Einstein. Und dann schrieb der Typ, der das ursprünglich geschrieben hat, ja, aber es wäre ja bei ihm so, immer wenn er nach Hause kommt, legt er seinen Haustürschlüssel irgendwo anders hin. Und jedes Mal, wenn er dann irgendwo hingeht, muss er ganz lange seinen Haustürschlüssel suchen. Ich gesagt, ja, okay, aber das ist doch nicht wahnsinnig. Das ist einfach nur unstrukturiert oder ist dir vielleicht auch einfach egal, dass du jedes Mal deinen Haustürschlüssel suchst. Wo ist denn das? Also, du erwartest auch kein Ergebnis, wenn du deinen Haustürschlüssel woanders hinlegst. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Naja, wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist ein Problem, das ich habe, dass ich so einen Scheiß immer hinterfrage.
Ich habe ja, weil mein Schlüssel halt auch regelmäßig so verschwindet, habe ich mir französische Bulldogge gekauft, so eine Figur. Die hat so einen ganz großen Mund, ne? Und da packe ich immer das Portemonnaie rein und den Schlüssel. Das habe ich mir versucht, jetzt so irgendwie
reinzubringen.
Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, so verdammt, ne? Also ich bin jetzt so konditioniert, einfach die Tür zu verlassen, weil ich den immer in der Hosentasche habe. Der Tag wird kommen, wo ich einfach rausgehe und der Schlüssel ist dann noch hier drin, ne? Und das ist natürlich dann ziemlich blöd.
Hast du eine Apple Watch?
Ich habe eine Apple Watch, aber nee, habe ich nicht. Ich habe aber mein Handy, aber meistens weckert sich das auch.
Es gibt ja diese Bluetooth-Türschlosszylinder, die du von innen gegenschrauben kannst. Ne? Da kannst du zum Beispiel mit der Uhr die Tür aufmachen.
Ja gut, ich habe es dann so gelöst, dass ich dann an einer speziellen Stelle meinen Schlüssel versteckt habe.
Mhm. Ach so.
Weil ich mir gedacht habe, der Tag wird kommen. Ja. Der Tag wird kommen, wo das passieren wird.
Ja.
Jetzt bin ich gewappnet.
Ja gut, das ist doch schlau. Das ist auf jeden Fall mal
kein Spaß. Schlau.
Ja. Ein Kollege hat mir das neulich geschickt, diesen Schließzylinder. Habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch so? Was willst du denn damit? Kostet irgendwie 400 Euro oder so. Und dann sagt er, ja, wenn mal Freunde kommen, dann kannst du denen über die App so einen Zugangstoken schicken und dann können die halt einmalig in einem bestimmten Zeitraum deine Wohnungstür aufschließen. Mit diesem Token. Dann habe ich gedacht, das ist ja geil.
Ja. Du musst nur aufpassen, dass du den Token nicht aus Versehen auf Public stellst.
Mhm. Oder so. Genau, oder irgendwie bei GitHub hochlädst oder so.
Und was du machen kannst, du kannst das sogar noch, wenn du ein bisschen technisch versiert bist, kannst du das so polen, dass du auch damit die Haustür aufmachst unten in einem Mehrfamiliengebäude. Du drückst dann irgendwie die Klingel und
ach so.
Wenn du dann einen Token hast, ich weiß nicht, wie das verknüpft wird, dann öffnet der auch gleichzeitig nach unten die Haustür. Oder macht halt dieses Aufmachding, löst das aus. Aber die Frage ist, was passiert, wenn das mal eines Tages nicht funktioniert? Ne? Ein Handy ist alle.
Ja, aber ich glaube, bei den meisten kannst du immer noch mit dem normalen Schlüssel dann hingehen. Ne? Aber klar, muss dann auch mit dir rumschleppen.
Ich meine, dann kann man das Ding ja ganz vergessen eigentlich. Ich meine, wenn ich den anderen Schlüssel eh bei mir habe, dann brauche ich nicht so eine kleine technische
Erfindung. Vielleicht kannst du das ja noch verbinden mit so einem Näherungssensor, dass das reicht, wenn du vor der Tür stehst und dann macht er direkt die Tür auf.
Hm.
Oder auch nicht.
Völlig anderes Thema, um mal zu Content zu kommen. Der Christoph hat uns geschrieben. Christoph, vielen Dank für deine E-Mail. Wir haben uns die angeguckt und wir haben die Frage nicht verstanden, glaube ich. Also der Christoph hat eine WPF-Anwendung geschrieben und die nimmt, so habe ich es zumindest verstanden, die hostet auch eine Web-API. Die nimmt aus einer Chrome-Browser-Extension HTTP-Requests, also er hat es hier Post-Messages geschrieben, entgegen. Und die wollte er noch .NET 8 portieren und er findet keine Alternative, hat er geschrieben, für die NuGet-Packages, die er dort genannt hat, also ASP.NET Core Hosting. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, weil er gesagt hat, ja, er baut jetzt irgendwie den WPF-Part auf Blazor um und so, was jetzt eigentlich das Problem ist. Also man kann doch immer noch eine Web-API selbst hosten in einer Anwendung, oder? Also es ist doch, mache ich auch, wenn ich eine neue WPF-Anwendung erstelle, dann mache ich doch einen Host auf in der Konsolen-Application. Oder? Also,
ja. Eigentlich schon.
Ihr habt es auch nicht verstanden, ne?
ChatGPT hat irgendwas gesagt von wegen, ja, man soll gRPC vielleicht mal verwenden. Mhm. Also als Stichwort, vielleicht kann man da ein bisschen forschen.
Also Christoph, vielen Dank für deine E-Mail. Wir würden das gerne beantworten, aber haben vielleicht das Problem einfach nicht so richtig verstanden. An sich klingt das aber ganz spannend, was er da macht, ne? Also er schickt dann schon irgendwie den geänderten DOM aus dem Chrome zu irgendwie einer Anwendung, die da irgendwie läuft. Keine Ahnung, was er dann da mit dem DOM macht. Ja. Also gerne nochmal schreiben, was jetzt eigentlich genau dein Problem ist. Dann können wir dir helfen. Wir helfen auch gerne allen anderen Leuten mit Architektur.
Auch bei Beziehungsproblemen oder so.
Alles, uns. Alles. Wir sind Experten für alles.
Ja.
Ja. Da, wenn ihr einen neuen Kühlschrank braucht.
Neuen Kühlschrank, genau. Aber wir haben einen neuen Kühlschrank. Unser was Kühlschrank ist kaputt gegangen. Nichts Besonderes, so ein Einbaukühlschrank von Siemens.
Ich dachte jetzt irgendwas Stylisches, aber...
Nee, die Möbel sind halt da, da war der Kühlschrank eingebaut, der ist kaputt gegangen und jetzt haben wir halt einen neuen gekauft.
Letzte Woche ein Video gesehen, da wurde ein neuer Kühlschrank von Samsung vorgestellt, wieder so ein Ding mit Internet und allem. Da war das erste Mal, wo ich dachte, okay, jetzt fängt es langsam an, irgendwie so sinnvoll zu werden. Der hat nämlich irgendwie so eine Kamera da drin und erkennt automatisch quasi, was du rein und raus tust.
Wo hast also, du das gesehen? Alexi Bexi?
TikTok oder so wahrscheinlich. Okay. Hm? Das heißt, du musst nichts irgendwie selber eingeben oder sowas. Der erkennt automatisch, was du gerade reinmachst, ist irgendwie ein Päckchen Butter. Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, zeig mal alles an, was gerade im Kühlschrank ist. Wenn du es rausnimmst, wird das entsprechend vermerkt. Irgendwie, was hast du alles aus dem Kühlschrank entnommen? Was ist da neu reingekommen? Und dann kannst du halt weitere Spielchen machen. So, zeig mir mal alle Rezepte an, die ich mit den Sachen machen kann, die im Kühlschrank sind. Oder was muss ich jetzt hier noch einkaufen? Mhm. Das fand ich jetzt irgendwie ganz, ganz nett.
Ja, das klingt sehr
das gut. Was brauche ich noch für Rührei?
Ja, ich hatte nämlich auch, ich habe so einen YouTuber, den finde ich ganz cool, Alexi Bexi, der macht sehr witzige, unterhaltsame Videos. Auch vom Stil her ganz, ganz cool. Und der hatte auch so einen Samsung-Kühlschrank getestet und in dem Kühlschrank kannst du halt über eine App dich connecten. Der hängt auch im Internet. Und dann kannst du theoretisch, wenn du im Supermarkt stehst und dich fragst, habe ich eigentlich noch Butter? Kannst du halt quasi in deinen Kühlschrank gucken, Licht einschalten, Kamera einschalten und gucken, ob da noch Butter drin ist. Fand ich eigentlich auch ganz witzig.
Ah, okay, ja. Genau, da fällt mir ein, du hattest da auch eine App und du konntest dann auch, wenn du sagst jetzt hier, ich möchte, gib mir mal Rezepte, die zu den Sachen passen im Kühlschrank, dann kann er bei diesen Rezepten, wenn das irgendwas ist, was du im Ofen machen musst, und das ist auch ein Ofen von Samsung, dann kann er automatisch die Temperatur und Zeit und sowas alles zum Ofen rüber senden.
Mhm. Das ist doch alles völlig unnötige Scheiße, oder? Das ist eine nette Spielerei. Das macht man einmal. Ja, schon, aber das macht man einmal. Ja, und dann gehe ich, weiß ich nicht, ich gehe noch nicht mit meinem Handy und gucke, was ich im Kühlschrank habe.
Also, ich habe einen Arbeitskollegen, der kocht irgendwie total ungern und seine Frau auch. Das heißt, die essen den ganzen Tag eigentlich nur so gekaufte Sachen und vielleicht mal irgendwie HelloFresh oder so ausprobiert. Und ich wette, wenn der so ein Ding hätte, der würde liebend gerne anfangen zu kochen.
Ja.
Es ist so, wie wenn man sich neue Laufschuhe kauft, erstmal, wenn man anfangen will zu joggen oder so, ne? Das ist dann die Motivation vielleicht, das zu machen. Ja,
das würde bestimmt drei Tage anhalten.
Man kann aber auch einfach seinen faulen Arsch mal von der Couch bewegen und mal die Kühlschranktür aufmachen und gucken. Ja. So,
aber wenn du im Supermarkt bist.
Immer in Bewegung halten, ja.
Ja, wer geht denn einkaufen, ohne vorher in den Kühlschrank geguckt zu haben? Was habe ich denn überhaupt noch da? Ich gehe auch nicht völlig random in den Supermarkt und überlege mir, jetzt kaufe ich immer irgendwas. Und dann fällt mir doch nicht im Supermarkt ein, jetzt müsste ich ja nicht mal gucken. Ich meine, da läuft doch grundsätzlich was falsch. Ja, ich war ganz im Ernst. Aber nett ist es. Also ich würde auch nicht sagen, so wow, ich würde es auch cool finden, ja. Nettes Gadget, ja.
Was ich bräuchte eigentlich wäre ein Kühlschrank, der automatisch das Verfallsdatum irgendwie auf den Produkten lesen kann und mir sagt, welche Produkte demnächst ablaufen. Das wäre praktischer.
Ja, stimmt, das ist cool.
Das stimmt wiederum, ne?
Oder was schon schimmelt.
Also Samsung, wenn du zuhörst,
ja,
das
ja.
Brauchen wir.
Ja, lad uns mal ein. Wir machen gerne noch Live-Shows auf Messen und so. Dann finden wir das auch alles total cool, wenn wir dafür Geld bekommen. Leider bekommen wir kein Geld. Ich habe ja letztes Mal in der Sendung erzählt, dass ich mir so ein Home Assistant Green gekauft habe, also so eine fertige Hardware, wo dieses Open Source Projekt Home Assistant drauf läuft. Und steckst du halt irgendwie an den Router Kabel rein und dann läuft die ganze Chose. Mit so einem Zigbee-Stick, auch von dem gleichen Hersteller. Die können auch schon Meta, also diesen neuen Funkstandard und so. Und jetzt habe ich mein Büro renoviert in den letzten 2 Wochen und war dementsprechend bei IKEA, um Zeugs zu kaufen. Pflanzen, Teppich, was man alles irgendwie so braucht, neue Aktenschränke. Und habe gesehen, also ich wusste das zwar, ich habe vorher schon davon gehört, aber ich bin so selten bei IKEA, da kannst du ja auch so total viel Zigbee-Zeug kaufen, ne? Und
Free oder so heißt das.
Ne? Ja, genau. Und vor allen Dingen diese ganzen Schalter, ne, die von Philips irgendwie immer so 30 Euro kosten für so einen Dimmer-Switch, kriegst du da irgendwie für 5,99 und so. Und dann habe ich halt direkt mal irgendwie 6 von diesen Schaltern mitgenommen irgendwie und dann nochmal welche aus Edelstahl und mit hier einem Knopf und da einem Knopf und so. Und das ist natürlich echt ziemlich cool. Also ich finde das toll. Ich kann jetzt von meinem Schreibtisch aus, habe ich quasi so mehrere Switches, mit denen ich das WLAN einschalten kann. Irgendwie die Steckdose für den PC an, aus, Licht an, aus, dimmen, heller, dunkler, Heizung, wärmer, kälter und so halt alles über so ein
Signal-Ding. So eine Kommandozentrale gebaut mit so Wandschaltern, die liegen jetzt auf deinem Schreibtisch rum.
Ich hatte das vorher automatisiert, ne, dass halt irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit schon mal irgendwie die Heizung aufgedreht wird und so oder Steckdose eingeschaltet. Und jetzt mache ich das halt über so einen Knopfdruck und das funktioniert total cool. Also ich bin ganz begeistert davon. Ich fand dieses Heimautomatisierungszeug ja alles vorher irgendwie immer Quatsch. Aber dadurch, dass das jetzt so ein kleines Gerät ist, was irgendwo neben der Fritzbox steht, was auch kaum Strom verbraucht, man diese ganzen Bridges nicht mehr braucht, keine UI-Bridge und ich hatte noch so eine Telekom-Bridge und so, das konnte ich jetzt irgendwie alles wegschmeißen und dadurch ersetzen. Das ist cool, auch zu sehen, wie viel Strom der neue Kühlschrank verbraucht zum Beispiel.
Ich habe ja auch so eine kleine Automatisierung hier. Mhm. Wenn ich beispielsweise, die ist mit Alexa, quasi ich darf es nicht so laut sagen, sonst ist ja wieder Remi Demi. Mhm. Und wenn ich abends ins Bett gehe, sage ich, es ist Schlafenszeit. Ne? Und dann sorgt die halt dafür, dass sie alle Fernseher ausschaltet. Ja, so. Und auch das Licht im Garten und alle Lichter. Dann macht er quasi mein Schlaflicht an, weil ich, damit ich nachts keine Angst bekomme, wenn ich wach werde. Und er startet dann den Beamer im Schlafzimmer und dann kann ich da schön genüsslich einschlafen.
Webseite verrätst du uns nicht.
Ja, es ist nicht Pornhub oder so.
Okay.
Hey Siri.
Darauf wolltest du doch hinaus.
Hey Siri, sende eine Nachricht an alle Kontakte. DevCouch Podcast ist toll. Absenden.
Wem möchtest du eine Nachricht schicken?
Das hat doch super funktioniert.
Ja.
So beeindruckend, Manuel. Sollen wir das rausschneiden?
Nee, das will ich auf jeden Fall drin lassen. Das ist doch die perfekte Werbung. Stichwort perfekte Werbung. Wir kommen zum ersten Thema. Die neue JetBrains Developer Survey ist draußen. Freut ihr euch?
Mein Herz. In meinem Herzen strahlt die Sonne.
So funktioniert das nicht. Ihr müsst alles immer ganz toll finden und so. Guckt ihr.
Klär uns nochmal auf, was das ist.
Danke, Thomas. Du spielst wenigstens mit. JetBrains schreibt einmal im Jahr alle Kunden an, um bei einer großen Entwickler-Ökosystem-Umfrage mitzumachen, was immer sinnvoller wird, weil die haben ja nicht nur irgendwie mit IntelliJ irgendwie eine sehr populäre Java-IDE, sondern auch Web-Tools, Database-Development-Tools, Wider, ReSharper, bla bla bla, you name it. Und genau, und stellen die dann irgendwie tausende Fragen und leiten daraus dann irgendwelche Trends ab. Also lass uns doch mal kurz durchscrollen, würde ich sagen. Genau, die Zuhörer können in die Shownotes klicken und sich das auch angucken, wenn sie möchten. Die Top 3 Programmiersprachen, also was sind die meisten Programmiersprachen, die du na gut, hier ist es jetzt über 7 Jahre, aber jetzt nur mal aufs Jahr 2023 bezogen, war die Frage, welche Programmiersprache, Scripting-Sprache, Markup-Sprache hast du in den letzten 12 Monaten verwendet? Platz 1, JavaScript.
Aber absteigend sehe ich seit 2020, war mal mehr.
Ja, stimmt, 61%, war mal 65, 69, 70, ja, scheint ja ein bisschen abzunehmen. Python auf Platz 2 hätte ich jetzt auch nicht so erwartet mit 54%. Relativ stabil im Vergleich zu den Vorjahren.
HTML. Vielleicht ja. Auch ein Einwand da, das ja. Ist, die haben ja gefragt, JetBrains-Produkte, ne? Also den Kunden von JetBrains. Und
ja.
So viel ich weiß, hat ja JetBrains mit PyCharm einer der beliebtesten Python-IDEs. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass es einfach.
Das stimmt wahrscheinlich, aber auf Platz 4 SQL. Ja, also wenn ich jetzt. Die haben zwar auch eine Datenbank-IDE, aber.
Dieses Data Lore oder so, ne?
Data Grip heißt das, glaube ich, genau. Und haben ja auch gute Integrationen irgendwie in diese ganzen IDEs, aber. Warum erzählen wir das eigentlich immer? Wir kriegen überhaupt kein Geld von denen.
Ich frage mich, ob was der Vorteil von Data Grip ist. Also, ich habe das ja auch. Ich habe diese Suite von denen und könnte das theoretisch auch nutzen, aber ich mache es nicht. Ich nutze dann doch den Management Explorer von Microsoft. Was ist denn der Vorteil?
Ach so, im Vergleich dazu, ja, okay. Ich dachte, du meinst jetzt, also die haben ja eine IDE, ne? Eigentlich so wie Visual Studio, die ja erstmal irgendwie mehr oder weniger sprachneutral ist und dann ganz viele verschiedene Plugins, ne? Wo die dann, was weiß ich, dann stecken die diese Plugins zusammen und sagen, das ist das WebStorm, da habe ich jetzt eine Web-IDE oder ich stecke diese Plugins zusammen, dann ist das IntelliJ oder diese, dann ist das Wider. Und in jeder von diesen IDEs, die ich zumindest kenne, steckt auch dieses Data Grip schon mit drin, also diese Datenbank-IDE. Du musst eigentlich nicht die getrennte verwenden. Im Gegensatz zu dem, was hast du jetzt gesagt? Du hast SQL Server Data Explorer gesagt, ne? Management Studio, Entschuldigung. Genau, SQL Server Management Studio. Aus meiner Sicht ist der Vorteil, dass die einfach alle möglichen Datenbanken supporten und das SQL Server Management Studio hat nur den SQL Server. Also du kannst dich in der einen Datenbank, in der einen IDE zu 10 verschiedenen Datenbanken connecten, auch Dokumentdatenbanken und so. Leider noch kein Cosmos-DB, aber genau.
Ja, gut, aber wie schon gesagt, eigentlich ist das ja irgendwie integriert. Also irgendwas muss das Ding noch können. Und es lädt schneller als das Management Studio.
Ja, das kann sein, habe ich jetzt so noch nie. Also ich finde es ganz cool, wie das in Wider integriert ist. Ne? Also du hast jetzt die Sharp-Klasse und machst jetzt also erzeugst hier eine neue Variable, eine String-Variable und schreibst da ein SQL-Statement rein. Dann würde halt Wider erkennen, ob du eine verbundene Database-Connection oder eine konfigurierte hast und kennt ja auch die Struktur und sagt dir dann quasi, ah, das ist wahrscheinlich SQL, was du da in diesen String tippst und da hast du den Tabellennamen falsch geschrieben. Oder bietet dir IntelliSense an, um da Queries zu bauen und sowas. Ne?
Ja gut, aber jetzt dieses Standalone-Produkt von denen?
Ich denke, wenn du Datenbankentwickler bist, ist das wahrscheinlich eine ganz coole Sache. Wenn du nicht nur Microsoft machst. Ja. Und das Management Studio läuft nur unter Windows. Ist vielleicht auch noch ein relevanter Punkt, ne? So, und wenn du das andere, also was ist die Alternative? Du nimmst dann, es gibt da irgendwie auch so ein Visual Studio Code-Klon von Microsoft, um Datenbankprogrammierung zu machen, aber der ist halt einfach nicht so gut. Ein Feature, was ich sehr geil finde, ist, du klickst auf irgendeine Tabelle in deiner Datenbank, egal welche relationale Datenbank das ist, und hast dann zum Beispiel, keine Ahnung, die Kundentabelle. Und jetzt suchst du dir da irgendeinen Kunden raus aus dieser Tabelle, ohne dass du SQL schreibst. Und du hast jetzt Relationen in der Datenbank natürlich definiert auf, keine Ahnung, Bestellungen oder so. Dann kannst du mit, ich glaube, auf Mac ist es Command und Pfeil nach unten zu den Relationen springen. Also der macht dir dann so ein Pop-up auf und dann sagt er, ja, das ist verknüpft mit Bestellungen. Und dann drückst du auf Enter, Bestellungen, dann zeigt er alle Bestellungen des Kunden, die du gerade ausgewählt hast. Und so kannst du halt schön durch diese Daten durchnavigieren, ohne SQL zu schreiben. Das ist natürlich auch nicht schwer, SQL zu schreiben, aber es geht einfach schneller, wenn man mal kurz irgendwie was nachschauen will oder so. Ne? Und sowas finde ich irgendwie, sind so ganz viele Kleinigkeiten drin, die halt irgendwie ganz nett sind.
Ganz praktisch, wenn er dann so eine kleine IntelliSense hätte für die ganzen Joins, dass sie nicht mehr explizit ausschreiben müsstest.
Das macht er auch.
Oh. Ja, dann?
Also du tippst halt Join und dann macht er dir sofort irgendwie Vorschläge, ne? Wie das jetzt in einem Management-Studio ist, weiß ich nicht, das benutze ich schon länger nicht mehr. Okay, wir waren bei den Programmiersprachen. C-Sharp ist auf Platz, keine Ahnung, stehen keine Nummern davor, irgendwo im Mittelfeld, 21%. Auch relativ stabil, würde ich sagen.
Ja. Steigen ist, beliebt ist Rust. Jedes Jahr mehr.
Ja.
Als Alternative zu C, C++. Was aber auch noch relativ stabil scheint, also immer so um die 25% die letzten Jahre,
C++,
C ähnlich.
Genau, und was ganz unten ist, ist Objective-C. Ah, okay, ja gut, also macht man glaube ich bei Apple jetzt auch nicht mehr so viel mit, ne? Die steigen alle auf Swift um, das hat immerhin 6%.
Ja, wobei Swift auch,
auch absteigt,
am Absteigen ist.
Ja, ja. Okay. Dann, was für uns wahrscheinlich wahnsinnig interessant ist, ist Developer Salary Trends. Also, welche Entwickler nach Programmiersprachen verdienen am meisten? Wer hätte es nicht gedacht? Die meisten reichen Programmierer programmieren Scala.
Oh, das habe ich, hab ich in der Uni gemacht. Hätte ich mal, wenn ich mal da.
Ach, das ist schön. Irgendwie. Ich wollte gerade fragen, was zum Geier das ist.
Scala ist quasi eine Programmiersprache, die auf der Java Virtual Machine quasi arbeitet.
Ah. Hm.
Das heißt, du arbeitest halt mit Java-Bibliotheken, aber die Sprache ist halt ja, aus meiner Sicht eleganter, kompakter und bisschen funktionaler, als es bei Java hast.
Also vielleicht so ein bisschen wie Kotlin, was auch auf Platz 3 ist. Ne? 50% Go.
Hm.
Ja, und was soll ich sagen? Eine .NET-Sprache kommt da überhaupt nicht vor.
Doch, C Sharp. Wenn du auf Show More klickst.
Ja, Show More und dann ganz unten.
Und noch ja, unter gut, TypeScript und JavaScript. Ich hätte ja gedacht, hier so also JavaScript. Weiß ich nicht.
Ja, bei solchen Antworten rede ich mir gerne ein, dass das einfach gelogen ist, was die Leute da angeben. Auch nicht so cool für unsere Branche ist eigentlich die Geschlechtsverteilung. So die Frage, was hast du eigentlich für ein Geschlecht, lieber Programmierer, der das hier ausfüllt? 91% Männer.
Was ist daran schlecht?
Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie...
Wäre ein bisschen,
ja, warum ist das wohl so? Also
bunter, wenn vielleicht die ein oder andere Frau noch dabei wäre.
Ja.
Könnten sich die Softwareentwickler ja gar nicht mehr konzentrieren, wenn da ein Mädchen sitzt.
Ja, vielleicht ist das auch genau der Grund, solche Theorien, ne? Dass 90% der Frauen sagen, auf die Scheiße habe ich echt keinen Bock. Genau, das macht dann zusammen 96 und restliche Geschlechter verteilen sich wie non-binary, genderqueer or gender non-conforming, prefer not to say. Na gut, der Tenor ist eindeutig, waren 90% Männer. Haben wir sonst noch was Interessantes?
Danach kommt ziemlich viel hier über so AI und Benutzung und sowas, ne? Aber
ja, Mental Health. 73% der Entwickler haben Burnout-Erfahrung in ihrer Karriere.
Boah, das ist sehr hoch.
That's a lot.
Ja. Aber es wird nur noch getoppt von 77%, die ChatGPT benutzen.
Ob das wohl die gleichen sind, gibt es da einen Zusammenhang? Keine Ahnung. Sollte man vielleicht keine Witze drüber machen. Aber der JetBrains AI Assistant, AI müssen wir aussprechen, hat letztens ja darüber beschwert. Also der JetBrains AI Assistant, um das zu ignorieren, den habe ich ja irgendwie für ein Jahr gekauft und der hat mir noch nie bei irgendwas geholfen.
Der also, Scheiße, das habe ich da schon damals gesagt. Der kann.
Also das ist halt gut integriert und so.
Ja, aber toll.
Dass die Sachen, die der mir erzeugt, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Also der schaut sich einfach die bestehende Codebasis nicht an und deswegen macht das dann im Kontext halt häufig keinen Sinn. Und wir haben halt noch ein besonderes Sprachenthema bei uns im Projekt und ich weiß nicht, ob man das irgendwo umstellen kann. Ich habe es noch nicht gefunden, aber der spricht halt prinzipiell nur Englisch. Und da wir mit Gesetzestexten und so zu tun haben, schreiben wir bestimmte Sachen, auch Code-Kommentare gelegentlich auf Deutsch. Und das kann der halt auch nicht. Also klar, der erzeugt dir dann zum Beispiel automatisch mehr oder weniger sinnvolle, meistens weniger sinnvolle Commit-Messages. Ist ja ganz nett. Und jetzt machst du ein neues Chatfenster auf und sagst, ja, alles klar, vielen Dank dafür. Und jetzt machen wir das mal bitte auf Deutsch. Und so lange, wie das dann dauert, bis das Ding irgendwie am Ende fertig ist, hätte ich das Thema selber schreiben können. Und zwar irgendwie mit einem sinnvolleren Inhalt. Ich bin nicht überzeugt davon.
Wird bei euch im Projekt sehr viel Wert gelegt auf plausible Commit-Meldungen? Ja. Normalerweise schreibt man auch sowas rein wie Änderungen oder Bugs gefixt.
Damit fliegst du bei uns sofort raus.
Echt?
Ja, also genau. Wir haben.
Ich mache das ja auch nicht, ich sage normalerweise.
Ja, natürlich. Also,
hast du solche Leute natürlich auch.
Wir machen halt, also es gibt einen Standard Semantic Commit Conventional Commits nennt sich das. Kann ich auch gleich in die Shownotes packen. Das ist so wie Semantic Versioning oder so, einfach so ein Standard, den jemand mal auf der Seite zusammengeschrieben hat, wie Commit Messages strukturiert sein sollten. Also zum Beispiel, dass du einfach irgendwie mit einem bestimmten Präfix vorschreibst, ob das ein Feature ist oder ein Bugfix. oder irgendwie ein Cleanup von irgendwelchen Dependencies oder sowas. Wir verwenden sowas und wir validieren das auch. Also du kannst den PR nicht stellen, wenn das nicht einem bestimmten Format entspricht.
Aber das gilt für den PR, ne? Das heißt, ihr macht am Schluss so einen Squash-Commit quasi, wo der ganze gesamte Pull-Request dann in einem Commit auf dem
Hauptentwicklungs... Jetzt legst du deinen Finger in die Wunde. Nein, ja. Wir haben mal Squash-Commits gemacht, da war das genau so, wie du gesagt hast. Das hat aber wegen unserer Merge-Strategie zu diversen kleinen Problemen geführt, mit denen sich niemand mehr rumärgern wollte. Und jetzt mittlerweile machen wir einfach einen Standard-Merge. Und das heißt, dieser Merge-Commit, der muss dann dieser Conventional-Commit-Message folgen. Aber die einzelnen Commits, die halt da mitgemerged werden, die guckt sich niemand an.
Ja, jetzt kommt's raus.
Ja, aber tatsächlich. Dann
hast du viele kleinere Commits, wo drin steht, Bugs gefixt.
Ja, geht nicht, geht immer noch nicht. Ich probier's morgen nochmal. Ah, Feierabend, ich muss zum Arzt. Genau, irgendwie sowas. Ja, aber sieht natürlich auch echt unprofessionell aus, wenn du die Git-History aufmachst, scrollst da durch und da stehen halt hunderte von diesen Messages drin. Deswegen versuchen wir das auch zu vermeiden. Aber wir erzwingen es nicht und es wird auch keiner deswegen angemeckert, glaube ich. Hoffe ich.
Und dann angeschrien.
Genau. Es ist ja möglich, bevor man den PR stellt, nochmal irgendwie so ein Interactive Rebase mit einem Squash-Lokal zu machen, um das alles zusammenzufassen zu einer vernünftigen Message. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn machen würde, irgendwie dauernd irgendwie was zu committen, wo drin steht, geht immer noch nicht. Jetzt habe ich es aber wirklich repariert oder so. Ne? Also warum sollte ich das ständig committen?
Das war meine Erfahrung letzte Woche mit Bicep-Templates.
Bicep-Templates, ja. Das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Stichwort Erfahrung letzte Woche. Unit-Tests? Da sind wir schon dabei,
oder?
Also es zweifelt ja niemand mehr, dass irgendwie, dass es nötig ist, Unit-Tests zu schreiben, Tests zu schreiben, irgendwie eine entsprechende Code-Coverage zu haben und so, ne?
Wir haben deutlich mehr Integrationstests als Unit-Tests, also so speziell Web-Tests halt, ne? Weil die...
Ja.
Ja, weil es halt hauptsächlich eine Webanwendung ist. Aber klar, ja, ist sehr wichtig, Testing auf jeden Fall.
Ohne Unit-Tests zu arbeiten, ist einfach völliger Wahnsinn, wie Einstein schon sagte. Und außerdem ist es unprofessionell. Also ja. Ich meine, man sagt ja immer so, ja, wir wollen Zeit sparen, wir wollen Zeit sparen. Aber im Grunde genommen, es kostet einfach viel mehr Zeit, wenn du es nicht machst.
Ja.
Ja, weil es ist doch viel besser, wenn ich also du musst ja sowieso den Code testen. So, wenn ich jetzt keinen Unit-Test schreibe und ich will gucken, ob irgendeine Datenbankfunktion funktioniert oder irgendein Stück Geschäftslogik und ich muss das anders testen, dann muss ich doch die Anwendung öffnen, ich muss für ein entsprechendes Szenario sorgen, ich muss mir Testdaten besorgen, um es dann irgendwie nachgucken zu können. Das dauert doch mindestens genauso lange und hat den Nachteil zusätzlich, dass du das nicht nochmal nachstellen kannst, es sei denn, du nimmst wieder einen enormen Aufwand. So, dann nehme ich mir doch einfach diese verdammte Stunde und schreibe einfach einen Unit-Test, wo ich das Szenario drin habe, habe die Scheiße getestet.
Ja.
Himmel, Herrgott.
Ja.
Ehrlich.
Tut mir leid.
Ja, ich habe jetzt in den letzten Wochen irgendwie häufiger darüber nachgedacht, weil ich mit den Tests immer irgendwie ein bisschen unzufrieden bin, weil die bei uns im Projekt sehr technisch sind. Also da wird viel im Test-Setup irgendwelche, also das ist jetzt auch der Natur des Projekts geschuldet, aber trotzdem werden da viele, keine Ahnung, zum Beispiel so JSON-Dokumente irgendwie zusammengebaut und dann wird halt irgendwas gemacht und dann halt über Assertions natürlich irgendwelche Annahmen getroffen und so. Aber dieses Setup, dieses generelle Test-Setup ist mir irgendwie immer zu unfachlich und das macht es wahnsinnig schwer, den Test zu lesen, weil da nicht drüber steht, was das soll, also warum man bestimmte Sachen macht. Also stell dir vor, du hast irgendein System, wo du Netflix, wo du Abos kaufen kannst oder so und du willst irgendeinen Abo-Test schreiben und jetzt sieht dein Test-Setup irgendwie so aus, dass du erstmal, keine Ahnung, irgendeine Datenkonstellation herstellst, ne? Also schreibst irgendwie in irgendeine virtuelle oder abstrahierte, nicht Datenbank, das ist kein Unit-Test mehr, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Also du schreibst halt irgendwie in irgendeine Datenbank einen Eintrag, der Kunde 1, 2, 3 hat eine Lifetime-Subscription oder so für 50 Euro und dann machst du darauf irgendwelche Tests. Und jetzt habe ich gerade ja schon gesagt, er hat eine Lifetime-Subscription, aber das Test-Setup sieht tatsächlich dann sehr technisch aus, ne? Dass du sagst, irgendwie mach ein Insert mit der ID sowieso und schreib da den Wert 50 und da den Wert 80 rein und so. Und eigentlich möchten wir das jetzt ein bisschen stärker abstrahieren, auch dieses Test-Setup, sodass du einfach fachlich lesen kannst, was das Setup soll. Also eigentlich hätte ich gerne sowas wie, dass du schreibst Test-Setup.CustomerWithValidSubscription. Und dann führst du deinen Test aus.
Ja.
Und ich glaube, dass man sich bei Unit-Test-Erstellung da auch viel zu wenig Gedanken drum macht, ne? Also es hat ja auch diverse Vorteile, wenn du mal irgendwie zum Beispiel so eine Datenquelle oder irgendeine Struktur oder irgendwie Refactors oder so. Ich weiß, dass das mit der Datenquelle ein scheiß Beispiel ist, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Dann musst du ja 100.000 Tests anpassen. Und wenn du das zentral irgendwo hinterlegt hast, ja, wie eine gültige oder wie eine ungültige oder wie eine Expire-Subscription aussieht oder so, dann würdest du ja immer den gleichen Code verwenden, um die Test-Setups zu machen. Und sowas haben wir nicht. Und ja, ich glaube, das haben wir auch in vielen Projekten vorher immer irgendwie so ein bisschen vernachlässigt.
Wir haben das bei uns im Projekt auch so, dass wir, also wir arbeiten sehr viel mit Unit-Tests, haben auch festgestellt, dass die hilfreich sind und dass die uns schon extrem oft den Arsch gerettet haben. Nur, wie du sagst, ne, also das technisch zu erzeugen, das ist dann was verschiedene Stellen, wo du möglicherweise deine Daten anpassen musst und teilweise schnallt es auch nicht. Und deshalb haben wir eine relativ umfangreiche Fluent API gebaut, um einfach dann gewisse Testszenarien herzustellen oder gewisse Schließanlagen, die also entsprechend konfiguriert sind. Und das sorgt dafür, dass du die Unit-Tests eben schneller implementieren kannst und dass die auch tatsächlich sind sie lesbarer. Was nicht heißt, dass jeder sie versteht, aber na, manche Sachen sind mir heutzutage immer
aber
noch
ein Rätsel. Das habt ihr aber selbst gebaut, ne? Also es gibt,
richtig, genau.
Es gibt jetzt, ich kenne auch kein Framework, was einem sowas irgendwie abnehmen würde. Also es gibt ja sowas wie Testfixture oder so, was dir einfach irgendwelche Objekte initialisiert und so, ne? Oder Instanzen von irgendwas liefert, aber auch das ist ja wieder sehr, sehr technisch, ne?
Das muss halt ein bisschen verstecken unter der Haube, ne?
Ja, genau. Also du würdest halt, jetzt fällt mir vielleicht auch gerade ein besseres Beispiel ein, wenn du irgendwas hast, was Kunden verarbeitet und du musst da erstmal ein Customer-Objekt reinstecken, ne, um irgendwie bei diesem Customer zu bleiben. Dann würdest du erstmal irgendwie sagen, New Customer und initialisierst dann vielleicht irgendein Objekt mit 10 Properties oder so. Aber beim Lesen des Tests wird halt irgendwie nicht klar, was das für ein Customer ist. Also, was ist
das? Das kannst du dann wirklich verstecken durch diese Fluent API.
Ja. Genau, muss man dann aber halt auch machen, ne?
Ja, eben.
So, ja.
Ich meine, du ersparst ja selber Zeit dadurch. Du musst ja dann nicht immer wieder die gleiche Kacke
neu. Ja, klar, genau, ja. Nur wenn du jetzt einmal irgendwie so eine Codebasis hast, mit irgendwie 15.000 Tests fertig sind, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, das dann umzustellen.
Das stimmt.
Es lohnt sich also, wie so häufig, sich da mal vorher Gedanken drüber zu machen, wie man sowas angeht.
Wie ist das mit diesem komischen Gherkin-Geraffel?
Ach, ja, aber das ist mir wieder zu abstrahiert. Cucumber, Gherkin, ne, das ist ja irgendwie so eine Spezifikationssprache. Gibt es auch Plugins für diverse IDEs, ich glaube auch für Visual Studio und so, wo du dann irgendwie schreiben würdest, als Kunde mit einem gültigen Abo möchte ich mein Abo kündigen und erwarte das, bla 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 bla. Und aus dieser formalen Spezifikation, also es ist halt so eine DSL, ne, wo man diese Tests und Erwartungen mit formuliert und dann läuft da irgend so ein Prozessor drüber und der erzeugt dir auf dieser Basis Testklassen. Und der sagt so, und jetzt musst du hier bitte einmal ausfüllen, was das denn bedeutet, was heißt denn Kunde mit gültigem Abo, ne? Und dann würdest du da drin dann sagen, ah, okay, New Customer, Valid Abo gleich True.
Aber das haben wir doch schon mal in einem Projekt gemeinsam gemacht, ne?
Ja.
Wo kein Mensch wusste, wie das funktioniert, außer ein Entwickler.
Ja.
Der musste selber 2 Stunden rumraffeln.
Ja, und vielleicht auch mit dem falschen Ansatz. Ne? Also als wir das damals gemacht haben, war ja irgendwie noch so der Gedanke, ja, das kann die Fachabteilung lesen.
Ja, die Fachabteilung
kann das. Und
schreiben sogar.
Genau,
das ist, glaube ich, die Idee dahinter, ja, ne? Dass das nicht die Entwickler können. Aber ich weiß nicht, ob das jemals irgendwo geklappt hat.
Also nee, und als wir es gemacht haben, war es einfach ein zusätzlicher Aufwand. Ja. Also du schreibst dann diese Spec, nennt sich das, so Spec-Files, wo du das irgendwie alles einmal definierst und dann schreibst du halt nach wie vor deine Tests, ne? Die musst du ja trotzdem noch implementieren, die müssen dann halt diesem Regelwerk entsprechen, aber das war auch, weiß ich nicht, das, was dahinter heraus erzeugt wird, diese Testklassen und so, die sehen auch alle scheiße aus.
Also ich denke auch, wenn du nicht mal in der Lage bist, dein MacBook mit dem VPN zu verbinden von zu Hause. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann bist du auch nicht in der Lage, so einen Test zu schreiben. Geschweige denn zu lesen. Oder umgekehrt, zu lesen, geschweige denn zu schreiben.
Du spielst auch Vorgesetzte an, die das einfach nicht wollen. Ne? Und
man sagt ja so oft, kann nicht, ne?
Wohnt in der Wollnichtstraße. In der Willnichtstraße, genau, ja. Das stimmt. Wir hatten mal einen Vorgesetzten, oder was war die Rolle von dem? Keine Ahnung.
Eigentlich war das kein Vorgesetzter, das war einfach nur
ein Kunde, der gesagt hat, das ist ja schön, dass ihr alles irgendwie Azure DevOps und so macht, aber ich komme davon zu Hause nicht drauf, weil ich benutze ein Mac und da kriege ich das VPN nicht mit zum Laufen und deswegen müssen wir eine ganz andere Software benutzen, damit ich da irgendwie schön tracken kann, was ihr eigentlich den ganzen Tag macht. Eigentlich ist das eine Frechheit.
War schon sehr respektlos, fand
und,
ich auch.
Und dämlich. Und teuer.
Und einfach nur bescheuert.
Genau.
Aber wir haben es gemacht.
Tja. Für einen geringen Aufpreis machen wir doch eigentlich alles. Naja. Genau. Ja, also ihr könnt da auch nichts aus dem Hut ziehen.
Nee.
Außer, dass Oliver gesagt hat, ihr macht es so ähnlich. Ne, mit so einer Fluent-Geschichte.
Ja, und ist gut.
Mhm. Ja. Dass wir damals darüber nachgedacht haben, das tatsächlich auch für Integrationstests zu machen. Also wir hatten irgendwie eine Abhängigkeit zu einem externen Service, genau zu so einem, ich glaube, gab sogar einen Subscription-Service oder so hieß das, weiß ich gar nicht mehr. Und gesagt haben, dass wir im Test-Setup dann eigentlich schreiben wollen, Subscription-Service.withValidSubscription4Customer und der dann daraufhin automatisiert für diese Integrationstests zum Beispiel Datenbankinitialisierung gemacht hat.
Ja, weißt du, ich finde, die Sache ist, wenn du das irgendwie gekapselt hast, dann schreibst du einfach bessere Unit-Tests. Weil wenn du das nicht gekapselt hast und nicht abstrahiert hast, dann denkst du darüber nach und denkst dir, oh nein, verdammt, jetzt muss ich wieder diesen Plumbing-Code schreiben und du kriegst schon Schweißausbrüche.
Ja, aber es ist komisch.
Und dann bist du wie bei diesem Survey, ne? Kurz vorm Burnout.
Ja.
So, wenn du schön gekapselt hast und das geht so locker von der Hand, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß.
Aber es ist komisch, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht lachen sich auch alle kaputt, weil jeder das irgendwie so macht, aber in meiner Wahrnehmung ist das eigentlich gar nicht so. Also auch wenn ich irgendwie irgendwelche Blogposts oder so über Unit-Testing lese, mit sowas beschäftigt sich ja irgendwie anscheinend kaum jemand. Finde ich erstaunlich, dass man halt in der Softwareentwicklung selbst, sagst du ja, hast du ja verschiedene Abstraktionsstufen, aber in den Unit-Tests selbst dann irgendwie nicht mehr.
Ja, der wird ein bisschen.
Das ist dann egal.
Ja, also.
Also, natürlich möchte ich mit dem Unit-Test nur eine kleine Funktionalität, also isoliert, ne, darum geht es ja irgendwie auch, eine Funktionalität testen, aber auch das muss ja irgendwie vernünftig, abstrakt auch lesbar sein.
Richtig, also der Fehler ist, von dem ich schon oft gelesen habe, ist, dass man den Unit-Test-Code so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber das ist halt ein Code, der hat genau den gleichen Stellenwert wie der Code, der auch später in der Produktion eingesetzt
Ganz
wird.
Ganz genau, ja. Für den müssten eigentlich auch die gleichen Style Guides gelten, was in vielen Projekten auch nicht so ist.
So, und da sollte nicht auf einmal, nur damit man die schnell runtergehackt hat, irgendwelche anderen Regeln gelten, die einfach für eine insgesamt gesehen eine niedrigere Codequalität sorgen. Das ist natürlich dann auch doof.
Ja.
Und traurig.
Ja. Ich halte euch da auf dem Laufenden, was wir da machen.
Ja.
Vor dem Apollo-Projekt bei der Mondlandung gab es das Gemini-Projekt. Was hat Google damit zu tun?
Gemini heißt das auf Deutsch, okay. Ich dachte, das heißt
Gemini.
Gemini.
Entschuldigung.
Ist doch hier wie die American Gladiators, da gab es doch auch einen, der hieß Gemini. Laser.
Gemini?
Gemini.
Wirklich?
Ja.
Achso, ich kenne das.
Kennt ihr dich mit den American Gladiators?
Nee. Ja. Power Rangers kenne ich.
Kennt ihr nicht die American Gladiators? Lief doch auf RTL damals, samstags, um 11 Uhr.
Nee.
Kenne nur das.
Stimmt mit euch nicht, Himmel, Herrgott.
Ich kenne nur das von Sat.1, wo die
aus diesem Gladiator.
In Sat.1 gab es doch sowas, wo die aus so einem Schloss ausbrechen mussten. War das auch sowas ähnliches?
Ist das nicht Takeshi Castle?
Ja, irgendwie sowas. Aber in Frankreich war das. Das war nicht Takeshi.
Was?
Es gab so ein französisches Schloss, irgendwie Fort Bon Voyage oder irgendwie sowas.
Das lief doch auf Sat.1?
Ja, auf Sat.1, genau. Ja, ja. Irgendwie mittags oder so. Also immer, wenn man Zeit hat, Fernsehen zu gucken. Als Schüler lief das. Da war auch irgendwie.
War das nicht so eine schlechte Kopie von Takeshis Castle?
Da ich Takeshi Castle nicht kenne, kann das sein.
Ich weiß es nicht. Also ich fand es unfassbar langweilig. Das
ist 50 Jahre her.
Ich konnte das nie länger als 5 Minuten ertragen.
Okay, kommen wir zurück zu Gemini.
Ja.
Achso, ja, stimmt, Gemini.
Da war ja noch was.
Weil ich muss gerade dran denken, weil du gesagt hattest, dass dieser AI, der KI-Assistant bei Drider so total schlecht ist und irgendwie den ganzen Kontext nicht unterstützt.
Mhm.
dass Google vor einigen Wochen die Gemini 1.5 Large Language Models vorgestellt hat. Und da ist ganz interessant, dass die eine extrem viel größere Kontextgröße haben. Also im Hintergrund, diese Kontextgröße gibt quasi an, wie viel Input oder mit wie viel Arbeitsspeicher, sag ich mal, so ein Large Language Model auf einmal arbeiten kann. Also wie groß so ein Eingabeprompt sein kann oder auch wie viel insgesamt die Fragen und Antworten quasi verwalten kann.
Mhm.
Und ich sag mal jetzt so ein heutzutage eine übliche Kontextbreite, die geht so bis zu 128.000. Also es gibt vielleicht das ein oder andere Modell, die auch größere Kontextbreiten verwalten können. Aber die sind meistens dann nicht so gut und vielleicht können die theoretisch diese Eingabegrößen verwalten. Aber wenn man dann speziell fragt, okay, jetzt hier in diesem riesenlangen Text, da habe ich jetzt irgendwo was drin versteckt, ne? Und find das jetzt mal irgendwie, ne? Also meinetwegen, ich habe jetzt hier seitenweise irgendwie Rezepte und zwischendrin ist ein Python-Skript oder sowas, ne? Dann hat er vielleicht Schwierigkeiten, diesen Python-Skript irgendwie zu finden, ne? Also dieses, dieses Needle in a Haystack quasi nennt man das, ne? Das halt zu finden, das können halt nicht alle Modelle so gut.
Mhm.
Und diese Gemini 1.5 Modelle, die haben jetzt für ausgewählte Benutzer 1 Million Tokens als Kontextgröße. Und in deren Forschung arbeiten die bis zu 10 Millionen Tokens. So ein Token ist so, kann man sich vorstellen, wie so ein kurzes Wort. Kommt immer darauf an, ob man mit Code arbeitet, mit Text oder mit Videobildern und so weiter, je nachdem, wie groß halt so ein Token ist. Aber um so eine Vorstellung zu geben, wenn du zum Beispiel dieses Gemini-Modell mit einem Video fütterst, dann kannst du in so 1 Million Token über eine Stunde an Video quasi reingeben. Und
kurze Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe mal irgendwelche Auswertungen gemacht zu so einer Umfrage in einem völlig anderen Kontext zu Verkehrssicherheit. Und da hatten wir Antworten von, ich sag mal, 500 Leuten, die gesagt haben, die Müllerstraße ist super gefährlich. Und der Nächste hat gesagt, an der Meierstraße ist der Fußgängerüberweg schrottig und so. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich auch jetzt hier super mal irgendwie mit ChatGPT eine Zusammenfassung raus extrahieren. Also ich gebe dem diese ganzen Antworten, die ich habe und sag, jetzt sag mir mal, ChatGPT, wo ist eigentlich am gefährlichsten in der Stadt Ratingen? Oder was finden eigentlich die meisten Leute? Und ich hatte das Gefühl und wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, also ich habe dem dann gesagt, pass mal auf, so ich habe hier 1000 Antworten und jetzt gebe ich dir die ersten 100 per Copy und Paste. Und jetzt gebe ich dir die nächsten 100 und die nächsten 100 und die nächsten 100, dass der das gar nicht in Gänze verstanden hat, beziehungsweise die ersten 100 schon wieder vergessen hatte, als ich die zweiten 100 eingegeben habe. Kann man das so formulieren?
Genau, so kann man es formulieren.
Ja, okay, deswegen war die Auswertung auch so schlecht.
Also man kann, wenn man mit ChatGPT zum Beispiel arbeitet, mit der 4er-Version, die hat schon deutlich größere Eingabebreiten als jetzt die 3er-Version, je nachdem, was du da benutzt hast. Um Beispiel zu geben, und hier dieses...
Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder unterbreche, aber das, den Gedanken noch einmal kurz festzuhalten. Ist das dann auch das Problem zum Beispiel bei dem JetBrains AI Assistant, dass der die gesamte Codebasis gar nicht verstehen könnte, weil der
nicht genug Tokens
supportet?
Genau, ja. Die wird gar nicht erst reingegeben, sondern es wird immer nur so ein Bruchteil da irgendwie ausgewählt.
Ja, alles klar.
Und dieses Modell, was sie jetzt vorgestellt haben, das kann ungefähr 700.000 Wörter quasi, das entspricht ungefähr 1 Million Tokens verwalten.
Ja.
Und wir haben hier ein Beispiel, das gesamte Apollo 11 Transkript, das sind wohl 400 Seiten und das sind gerade mal 300.000 Tokens. Das heißt, kann man sich vorstellen, bei den 1 Million Tokens, da bist du so weit über 1000 Seiten, was der quasi als Eingabe nehmen kann und perfekt irgendwie auch zusammenfassen kann oder einzelne Informationen da rausholen kann.
Das heißt, ich gebe ihm quasi so den gesamten Otto-Katalog und sage, find mal was Praktisches hier für meine Fensterbank.
Ja.
Und weißt, wie ist denn das dann so mit der Performance? Wird das dann immer langsamer, je mehr Tokens sich da irgendwie belege?
Zu Verbraucher? Performance, weiß nicht, ob da speziell was steht, aber
skaliert doch bestimmt.
Ja, aber ich meine, das ist ja heute auch ein Problem bei dieser JetBrains AI, dass das einfach, also aus meiner Sicht mit den Sachen, die ich damit mache, einfach unfassbar langsam ist und total lange dauert, bis da irgendwie was rausspuckt.
Ja, und wenn was kommt, dann ist es halt komplett nutzlos.
Ja. Ja. Also man kann nicht genau sagen, aber ich würde davon ausgehen, dass es jetzt nicht, dass es vielleicht vergleichbar ist wie ChatGPT irgendwie von der Ausgabeperformance.
Mhm. Können wir denn schon damit rumspielen ein bisschen?
Man kann sich auf eine Warteliste schreiben lassen, um auf diese erweiterten Modelle Zugriff zu bekommen. Und hoffentlich kommen die dann auch irgendwann bald. Weil speziell für Code steht hier, die könnten bis zu 30.000 Zeilen Code auf einmal quasi entgegennehmen.
Das heißt, dann kann man in so locker flockig ein Datenbankschema geben und sagen, ja, bauen wir mal die Query, um alle Kunden zu finden, die rote Hüte tragen, zum Beispiel. Mhm. Also ich habe ja, wie hieß diese AI von denen davor? War das der Google Bard oder der Google Bard Simpson?
Ja, die hatten Google...
Das war ein Karlau.
Genau, die hatten Google Bard, wobei
Bard, fand ich nicht so gut,
glaube ich, nicht sich auf eine bestimmte Technologie bezog, sondern quasi auf deren, das war quasi deren Name für ChatGPT, soweit ich weiß. Und quasi das Backend, das hat mit im Laufe der Zeit gewechselt und ich glaube, jetzt haben sie Bard umbenannt nach Gemini, weil das halt cooler klingt.
Also ich hatte damals mit denen so ein bisschen experimentiert, ich hatte dann ChatGPT auf der einen Seite und im anderen Browserfenster hatte ich dann hier diesen Google Bard auf und habe ihn einfach mal Fragen gestellt. Da habe ich den Google Bard gefragt, so, ja, stelle ein Szenario vor, hier das Minimaus irgendwie, weiß ich nicht, Superman trifft, ja, und was wird denn dann passieren irgendwie, ne? Und dann Google Bard, weiß ich nicht, kenne ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, tschüss. Und ChatGPT hat dann echt eine ziemlich witzige Geschichte erfunden dazu. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, Google Bard, ist ein bisschen lame. Ist jetzt nicht so, fand ich ein bisschen unfunny. Also ich weiß nicht, wird das Ding noch trainiert? Oder ich meine, irgendwie, ich habe dann noch andere Sachen ausprobiert mit dem, ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie hat mich das gelangweilt und ich fand es auch nutzlos.
Ja, also sie haben halt irgendwann das Backend umgestellt auf Gemini, das heißt, vielleicht ist es mittlerweile besser, wenn du es schon ausprobierst und wenn du halt auf diese Warteliste dich setzt, dann kriegst du irgendwann Zugriff auf das ganz gute Zeug.
Ich glaube, sowas will ich. Also ich glaube, sowas braucht man ja auch zwingend. Ne? Also das, was heute diese ganzen Tools wie irgendwie Copilot oder hier dieser JetBrains AI Assistant irgendwie so machen, aber so hatten wir ja gerade schon gesagt, ist einfach auch nicht ausreichend genug. Ne? Und viele Sachen, die der macht, kann ich ja auch selber. Vielleicht brauche ich dafür ein bisschen länger. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, du hast irgendwie ein Softwareprojekt mit einer riesen Codebasis und da drin sind 5000 Geschäftsprozesse irgendwie abgebildet oder so. Mhm. Ne? Diese 5000 Geschäftsprozesse, die kann ich nicht komplett überblicken oder mir selber irgendwie erarbeiten in einem überschaubaren Zeitraum, also ohne mich jetzt 3 Jahre da reinzuwühlen und das irgendwie zu dokumentieren und so. Und dann kommt irgendwie jemand und sagt, wir wollen das und das und das ändern im Unternehmen, welche Geschäftsprozesse sind davon betroffen? Sowas würde so ein System ja dann wahrscheinlich leisten können, ne?
Und nur so gucken hier, ich hatte eben was gesagt von 30.000 Zeilen Code. Das steht in dem Blogpost, den wir auch verlinken. Weiter unten im gleichen Blogpost steht aber was von 100.000 Zeilen Code. Das klingt mir auch realistischer mit den 1 Million Token. Das wäre natürlich nochmal ein deutliches Stück mehr. Und ich würde mal behaupten, die meisten Projekte, mit denen man so arbeitet, die haben unter 100.000 Zeilen Code.
Das heißt, du machst da Steuerung C, Steuerung V.
Ja oder sagen, vielleicht
mal ein lustiges Add-in.
In der nächsten oder übernächsten Version von GitHub Copilot ist es vielleicht direkt integriert, dass er mal eben die gesamte Codebasis rüberschickt.
Also die Stromrechnung von denen möchte ich ja nicht zahlen. Ne?
Also
haben die Balkonkraft,
ja. kauft weiter Nvidia-Aktien. Weil ganzen Dinger werden ja auf Nvidia-GPUs trainiert.
Wie ist denn das jetzt, Thomas? Du bist auch hier der Experte. Müssen wir uns da jetzt Sorgen um unseren Beruf machen?
Ich denke, wird sich wahrscheinlich nur wie immer im Laufe der Zeit verändern. Ne? Also du brauchst immer noch jemanden, der die ganzen Prompts dann irgendwie schreibt. Und die müssen ja auch schon spezifikationsartig sein. Ne? Also musst ja auch sagen, okay, ich brauche eine Anwendung, die soll dieses Feature haben und so. Und am Ende schreibst du dann auch Code quasi, ne? Nur in einer anderen Form.
Ja.
Also ich sag mal, viel von unserer Arbeit, finde ich zumindest so, ist ja auch den Product Ownern und so auf den Geist zu gehen mit irgendwelchen Edge Cases und so, ja, denen einen
genau
einfällt, an die gar nicht gedacht haben. Ne?
Ja.
Ich glaube, man bräuchte dann im Grunde genommen bald einfach keinen Product Owner mehr. Der Product Owner wäre dann,
schon, aber ich meine, das Problem ist ja heute, dass der Product Owner wahrscheinlich auch gar nicht so tief da drin ist oder es vielleicht nicht in der Lage ist, das so zu formulieren, dass du es übersetzen kannst, ne, in
Code. Ich weiß nicht, aber ganz im Ernst.
Und das Problem wird sich ja nicht ändern.
Ja, aber wenn ich doch irgendwie in der Lage bin, die gesamte Fachlichkeit, die gesamten Geschäftsprozesse darüber abzubilden, dann brauche ich keinen Product Owner mehr. Dann sage ich halt so, hey, wie funktioniert das? Wie funktioniert jenes? Wie sind die Zusammenhänge? Und dann hast du eine unmittelbare Antwort, die sogar vielleicht gut, aber ein fachlich Product Owner,
der soll ja auch dafür sorgen, quasi die verschiedenen Anforderungen, die von Fachabteilungen so reinkommen, irgendwie die halt zu ordnen und zu priorisieren, ja, ja, und sowas.
In der Theorie, ja, ne, in der Theorie gibt es auch einen Scrum Master, der sich für Prozesse sorgt. Und, ne?
Ja. Tatsächlich hatte ich heute so eine ähnliche Unterhaltung mit einem Stakeholder, der irgendwie sagte, ja, das und das funktioniert nicht richtig, weil wir wollen, dass eine bestimmte Kommunikation nicht an den Kunden versendet wird, wenn in den letzten 7 Tagen dies und jenes passiert ist und wenn das nie passiert ist, dann wollen wir es aber auch versenden. Also es gibt ja häufig irgendwie so Logiken und dann guckt man sich das irgendwie an und denkt sich, Moment, das heißt doch, eigentlich willst du, dass die Kommunikation nur dann versendet wird, wenn nicht in den letzten 7 Tagen das und das passiert ist. Also teilweise mal so Logiken umdrehen und sowas, ne, und irgendwie das zu vereinfachen und so, sowas sind da Probleme, die es immer geben wird, so in der menschlichen Kommunikation oder in oberflächlichen Gedanken, die man dann vielleicht, ja, genau, kurzfristig hat. Ja.
Und ich meine, es ist ja auch, niemand durchblickt so eine Geschäftslogik komplett alleine und man verwechselt was oder man vergisst halt irgendwie was. Ne? Und wenn du dann so eine Unterstützung hast, dann weißt du schwarz auf weiß, was stimmt und was nicht stimmt.
Es gibt ja gerade in großen Unternehmen viele Business-Analysten, deren Job eigentlich ist, rauszufinden, wie der Prozess eigentlich funktioniert, den das Unternehmen da. Und jetzt soll ein neuer Prozess eingeführt werden. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie der alte eigentlich funktioniert und was das bedeutet für den alten und so.
Und da könnte ich mir vorstellen, vielleicht finden die Leute dann gute Unterstützung durch so eine KI.
Ja, oder auch bei wirklich sehr simplen Anforderungen. Also wir haben auch durchaus viele, ja, Anforderungen, wo es nur darum geht, irgendeinen kleinen Text zu ändern oder irgendwie eine Zahl oder sowas zu ändern. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht dann irgendwann Tools gibt, wo man einfach sagt, okay, ich habe hier eine Story. Und ich kann mit einem Klick oder schon, es wird im Voraus gemacht, wird ein Pull-Request quasi automatisch von der KI irgendwie erstellt mit der entsprechenden Änderung und du guckst nur noch drüber, ja, passt das irgendwie, diese Textänderung? Und dann ist das quasi erledigt, ne?
Ich glaube eher, dass genau das Gegenteil so ist von dem, was du gerade sagtest, Oliver. Wenn du dir ein großes Unternehmen vorstellst mit ganz vielen Systemen, also du hast ein Unternehmen, das bietet Elektroladesäulen an und Stromverträge, und da sind jetzt irgendwie 30 Systeme involviert. Also eine Buchhaltung, ein Rechnungsversand, ein Werbeeinwilligungssystem, ein, keine Ahnung, ein Mahnsystem, die Ladesäule, die Freischaltsystem von Ladekarten und so. Das kann ja beliebig komplex sein. Sowas könnte ja auch eine KI, zumindest so wie ich das bisher kenne, gar nicht komplett überblicken. Also ich könnte dir jetzt den Source Code geben von dem Buchhaltungssystem. Aber wie, weißt du, die Interaktion zwischen diesen Systemen, weiß ich nicht, ob man das so über eine KI analysieren könnte.
Ja gut, also es geht jetzt nicht um den, dass du ihm den Source Code gibst, sondern du übergibst ihm halt einfach das Regelwerk.
Ja, aber das musst du ja erstmal aufgeschrieben haben und das gibt es ja in Unternehmen nicht. Weißt du? Also ich kenne zumindest keine Firma, die ein vollständiges Regelwerk syntaktisch einheitlich irgendwo dokumentiert hat von allen Prozessen und wie die Systeme untereinander zusammenhängen. Ja, gut, du hast mal so ein Systemdiagramm, wo du sagst, dieses Ding ruft das auf, aber wie es das tut und so. Und
es wird da schon hingehen, denke ich, dass du, also diese Prozesse, die sind ja oft nicht so wirklich formal dokumentiert, aber die finden sich ja schon irgendwie wieder in Form von irgendwelchen E-Mails, die sich angesammelt haben, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen und verteilt über hunderte Dokumente. Wenn du dir vorstellst, du hast so ein Unternehmen und deine gesamten Dokumente sind irgendwie, damit wird irgendeine KI trainiert oder es dient als Eingabe in irgendeiner Form oder es ist durchsuchbar irgendwie, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch so bei den Geschäftsprozessen irgendwie so dieses initiale Mapping oder sowas, das dabei unterstützen könnte. Ne?
Ja, das glaube ich auch, aber dazu musst du dem ja wirklich einmal alles geben. Also du brauchst ja dann irgendwie, keine Ahnung, Zugriff auf die Live- oder auf historische Daten, was weiß ich, auf Logfiles, auf irgendwelche Events, auf Mails, die versendet wurden, wie du gesagt hast, auf Schreiben, die vielleicht rausgegangen sind, auf Anforderungen, keine Ahnung, plus den Code und so, du brauchst ja unfassbar viel Zeugs. Ne?
Ja, aber da geht es ja hin, dass es auch schon erste Services von Microsoft und so gibt, die genau sowas anbieten, ne? Dass man halt so eine KI trainieren kann, speziell auf dem Unternehmens.
Also Fragen, die ich mir zum Beispiel irgendwie bei großen Unternehmen in großen Prozessen häufig stelle, ist halt irgendwie sowas wie, warum ist das so? Also ich gucke hier auf diesen Code und ich verstehe, was der macht, aber warum ist der so? Ne? Und das könnte das System vielleicht wissen, wenn es irgendwie die Requirements kennen würde. Wenn es in der Lage wäre, irgendwie die Git-Commits zu irgendwelchen Stories, zu irgendwelchen PBIs und so auszuwerten. Und dann sagen zu können, ja, der Peter Müller aus der Rechnungsabteilung, der wollte das so aus diesem Grund.
Na gut, der nächste Schritt wäre dann tatsächlich ein bisschen aktivere Rolle, ne? Dass es dann wirklich in die Zukunft gespinnt irgendwie, dass so ein Modell auch erkennt, okay, anhand der Dokumente weiß ich, dass der Manuel, der ist für diesen Prozess verantwortlich gewesen und ich schreibe dem jetzt eine Nachricht irgendwie auf Slack, um ihn zu fragen, warum wurde das und das gemacht und und so frage ich halt die Leute entsprechend ab und fasse die Sachen zusammen. Ne? Aber
und da antwortet dann meine KI.
Stimmt, das finde ich sogar ziemlich cool.
Das kann ich mir jetzt noch nicht für die nächsten, sag ich mal, 2-3 Jahre vorstellen. Auf deiner Seite hätte ich mir vor 2-3 Jahren auch nicht vorstellen können, dass es sowas wie ChatGPT gibt. Also, wer weiß.
Ja, aber das ist, die Idee finde ich schon mal ziemlich mega. Ne? Einfach über Slack oder über Teams spricht da die KI mit dir, interviewt dich, solange bis es verstanden hat und stellt dann noch irgendwelche Fragen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du jetzt im Unternehmen bist, du bist Unternehmensberater oder Prozessberater und du willst den oder die Unternehmensprozesse optimieren, verbessern oder vielleicht ändern oder erweitern, dann machst du doch eine ähnliche Recherchetätigkeit. Das heißt, du musst für dich selber verstehen, ja, warum ist der Prozess so und wie arbeitet er im Augenblick und wie kann man das verbessern? Und dafür musst du doch selber auch recherchieren. Und die Rechercheergebnisse kannst du natürlich auch an der KI weitergeben, die dich dann unterstützend beraten kann. Mhm. In der Hoffnung, dass dann irgendwas Plausibles bei rauskommt.
Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und dass wir da definitiv so irgendwie rumeiern und spekulieren, heißt ja auch irgendwie, man weiß es einfach noch nicht. Ne?
Zumindest wir haben noch nicht die Kenntnis. Ne? Aber vielleicht Leute, die noch klüger sind als wir, wissen vielleicht auch mehr.
Ganz anderes Thema. Eingefrorene Sammlung, Manuel.
Richtig. Mein gesamtes Vermögen in Russland wurde beschlagnahmt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, Quatsch.
Sind Sie doch in der Antarktis letztens ausgegraben.
Hä?
Ja, eingefrorene Collections.
Ah, ja. Genau, Frozen Collections in .NET 8. Kennt ihr die zufällig?
Ja, ich glaube, wir hatten auch schon mal zumindest stichwortartig erwähnt in einer der Folgen. Ne? Also das ist als
ja, Neuerung. Tatsächlich habe ich das jetzt einfach so als Stichwort mal aufgeschrieben in den Shownotes, weil ich einen sehr schlechten Artikel auf Heise Online gelesen habe zu dem Thema, der bei mir irgendwie mehr Fragen aufgeworfen hat. Und jetzt habe ich noch einen Blogpost dazu gefunden, ist in den Shownotes verlinkt. Im Wesentlichen geht es halt darum, es gibt ja schon seit längerem diese Read-Only-Collections. Und eine Read-Only-Collection ist quasi eigentlich eine View auf eine normale Collection. Also ich erzeuge, hier ist so ein Sample-Beispiel, kann man sich auch in den Shownotes angucken. Ich erzeuge eine List, da sind irgendwie 3 Integers drin und jetzt auf der Basis dieser Liste sage ich, mache mir daraus mal eine Read-Only-Collection. Und so, jetzt habe ich halt diese Collection, kann aber immer noch hingehen und die Ursprungsliste, die Quellliste irgendwie verarbeiten, also zum Beispiel was Neues hinzufügen und das wäre dann würde er auch meine Read-Only-Collection aktualisieren. So, nicht so ganz Read-Only ist es also eigentlich nicht. So, und jetzt gibt es mit .NET 8 eine Frozen-Collection, da kann ich jetzt wieder diese Ursprungsliste nehmen und sage, mach mir daraus ein Frozen Set. Entschuldigung, ich habe Collection gesagt, das ist ein Set. Also mach mir ein Frozen Set und da kann ich jetzt meine Ausgangsliste verändern und editieren, wie ich will. Das hat auf das Frozen Set keine Auswirkung. Also das ist dann wirklich irgendwie, ja, ich sag mal so eine Art Snapshot des aktuellen Zustandes und dann arbeite ich halt da drauf, auf diesem eingefrorenen Set. Erstmal ganz interessant, so habe ich mich gefragt, was soll das? Warum? Wofür brauche ich sowas? Ja, kurze Antwort, Performance. Also sagen wir, das ist einfach wahnsinnig, man kann das dann sehr gut intern Performance optimieren und es gibt halt einfach viele Anwendungen, die beim Startup irgendwelche Listen von irgendwas erzeugen und die dann nie wieder verändern und zur gesamten Lebenszeit der Anwendung aber diese Listen verwenden und dafür wäre ein Frozen Set halt irgendwie so das Performanteste, was es jetzt so gibt, was den Zugriff angeht, denn das Erstellen dieser Liste ist nicht so performant, dauert ein bisschen und was ich jetzt aber noch nicht rausgefunden habe, ist die einzelnen Elemente dieses Sets, das, ich habe jetzt als Beispiel und das ist auch in diesem Sample, irgendwie sind das immer Integers, aber was ist denn, wenn ich irgendeinen Reference-Type habe oder so, den Typen selbst, der da in diesem Set drin ist, den kann ich auch nach wie vor editieren, sonst müsste er mir doch da irgendwie auch einen Beat-Only-Typen raus erstellen.
Genau, das geht ganz normal. Es geht nur um die Collection selber.
Genau, und da stand nämlich dann in dieser Diskussion unter dem Heise-Artikel darüber, dass das nicht der Fall wäre, also dass man diesen Typen nicht editieren könnte, was ich einfach nicht glaube, weil ich auch nicht wüsste, wie man das technisch realisieren wollen würde.
Ja, das scheint mir auch komisch, dass das so da steht.
Genau. Also, was haben wir gelernt? Wenn man so eine Liste hat, die man einmal aufbaut, ist das Frozen Set vielleicht einen Blick wert. Und gleichzeitig gibt es auch noch ein Frozen Dictionary, ja, was auch schnell ist. Das sind auch Benchmark-Results in dem verlinkten Blogpost.
Genau, und was da auch nochmal erklärt, ist der Unterschied zu den Immutable Collections, ne? Mhm. Die es ja auch gibt. Bei den Immutables, da ist halt eine Besonderheit, dass die in der Regel dennoch Optionen so anbieten, um neue Collections zu erstellen, die jetzt vielleicht noch ein zusätzliches Element oder sowas haben. Mhm.
Was dann aber eine neue Collection ist.
Genau, ja. Ja. Ohne halt die gesamte Collection jetzt zu kopieren, sondern die verwende quasi intern dann so eine Art Baumstruktur quasi, um die weiter zu verwenden.
So ein bisschen wie bei Records, ne? Wenn ich die irgendwie, wenn ich da so Init-Properties habe, dann könnte ich das Ding nicht mehr verändern. Ich könnte aber mit diesem with-Keyword sagen, mach mir eine Kopie davon und verändere eine Property. Ja. Ja, dann habe ich aber halt auch eine neue Instanz. Ja, fand ich eigentlich, ja, vielleicht kann man das mal gebrauchen. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein Zweck im aktuellen Projekt ein, aber spannend, dass das gibt. Irgendwann kann man es vielleicht mal gebrauchen.
Vielleicht gibt es eine KI, die uns sagen kann, was wir damit machen sollen.
Ja, vielleicht können wir auch selbst mal drüber nachdenken. So, jetzt habe ich hier das Fenster mit den Shownotes verloren. Da ist es. Ach so, ganz interessant, irgendwie auch schon eine ältere Nachricht. Da ist eine Stellenanzeige bei der Deutschen Bahn aufgetaucht. Die suchen einen Admin für Windows 3.11 for Worksgroups. Was? Genau. Der gleiche Gedanke, den hatte ich auch. Was? Es geht wohl darum, so habe ich, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich, glaube ich schon mehrere Monate her, dass ich das gelesen habe. Also das war eine offizielle Stellenbeschreibung, die ist bei Gulp aufgetaucht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es irgendwie auch um Siemens-Konzern. Die bauen ja irgendwie zum Beispiel den ICE für die Deutsche Bahn. Und die haben wohl diverse, ja, ich sag mal so Dashboards, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ob das dann irgendwie der Zugführer sieht oder so. Also, keine Ahnung, Durchschnittsgeschwindigkeit, Temperatur im dritten Waggon und Bierfüllstand im Speisewagen, was weiß ich, was da angezeigt wird. Und die, hatte ich so verstanden, laufen wohl irgendwie auf Windows 3.11. Und jetzt suchen die halt jemanden, der sich irgendwie damit auskennt. Weil die da, was weiß ich warum. Also, Windows 3.11 wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Es erschien im Februar 1994.
Wird das noch supported von Microsoft?
Nee, da wird nichts supported. Und das hat dann irgendwie für so einen riesen Aufruhr gesorgt, diese Stellenausschreibung, dass die auch ganz schnell wieder verschwunden ist. Und die haben dann auch versucht zurückzusorgen. Ach so, hier genau, Siemens Mobility, genau, macht das wohl für die Bahn. Und die sagen halt, naja, die Züge haben halt eine Lebenszeit von 30 Jahren und mehr. Und offensichtlich wird die Software dann da irgendwie nicht großartig verändert, wenn die Dinger einmal laufen. Und haben dann aber ganz schnell diese Anzeige zurückgezogen und dann irgendwie gesagt, ja, bei ganz neuen Produkten, da machen wir natürlich ja alles KI-basierte Softwaresysteme und so. Ja, den ganzen neuen heißen Scheiß. Aber jetzt aktuell brauchen wir halt einen Windows 3.11-Entwickler. Ganz peinlich irgendwie.
Ja, oder für die ECE-Züge wird das verwendet.
Ist halt vielleicht einfach so, genau. Also, wenn die mal wieder zu spät kommen, wisst ihr, das liegt einfach daran, dass sie einfach kein Personal finden. Habt ihr mal Software für Windows 3.11 entwickelt?
Nö.
Ich auch nicht.
Doch, also, doch. Ja, tatsächlich.
Ernsthaft?
Ja.
Ich dachte, ich wäre total alt und so, aber.
Mit, ich glaube, Visual Basic 4 war das damals, also das halt noch vor.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja, richtig. Ja.
Verrückt, ja. Thomas. Einfach verrückt.
Das ist crazy.
Das ist total verrückt.
So, auch ein Thema, geht auch in die gleiche Richtung, auch aus Deutschland. Wann habt ihr zum letzten Mal einen USB-Stick bei euch in den Rechner gesteckt? So ein Speicherstick?
Weiß nicht, vor ein paar Wochen oder so wahrscheinlich.
Was war da drauf? Warum?
Geheime Dokumente.
Es ist in meiner Erinnerung ja irgendwie auch schon Jahrzehnte her, dass es solche, ja, solche Angriffsvektoren dann irgendwie gab. Ne? So, ich verliere mal einen USB-Stick auf dem Parkplatz von irgendeiner IT-Firma und dann gucke ich mal, welcher Mitarbeiter den findet und in seinen Arbeitsrechner reinsteckt und so. Ne? Weil ist ja prinzipiell irgendwie gefährlich, so ein Ding irgendwie einzustöpseln. Ich weiß auch ehrlich nicht, weil ich zum letzten Mal so ein Ding benutzt habe. Also ich bin jetzt auch überrascht, dass du gesagt hast, nächste Woche. Die Sparkasse Bremen auf jeden Fall hat neue AGBs. Und wie kommen diese AGBs zum Kunden? Man kopiert 115.000 USB-Sticks mit den neuen AGBs, steckt die in einen Umschlag und schickt die zum Kunden. Weil die Sparkasse halt irgendwie der Meinung ist, die muss halt da zur Verfügung, also die muss dem Kunden irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Und auf zuverlässige Art und Weise geht das natürlich nur mit einem USB-Stick. Und ich meine, klar, du kriegst einen Brief von deiner Sparkasse, da steht drauf Sparkasse und da ist ein USB-Stick drin. Was würde ich als erstes tun? Den an meinen Rechner stöpseln, ist ja wohl völlig logisch.
Hier steht drin, das haben die deshalb gemacht, weil Alternative wäre, den 140 Seiten Papier auszudrucken.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach billiger, als jeden Kunden 15.000 Mal, wie viel waren es, 140 Seiten auszudrucken.
Da frage ich mich auch, ist denn sowas legal, eine 140 Seiten AGB, also da muss doch irgendwann der Verdacht aufkommen, dass man die AGBs absichtlich so lang macht, dass sich die kein Mensch durchliest. Also
ja, erstmal das. Also da sind so viele Aspekte irgendwie bei dieser Story. Zuerst mal dieser Sicherheitsaspekt. Dass, also ich würde so ein Ding halt irgendwie nicht in meinen Rechner stecken, selbst wenn ich ein Konto bei der Sparkasse hätte. Oder würde vielleicht erstmal da anrufen und sagen, sagen Sie mal, ist das wirklich von Ihnen? Also, sind Sie noch ganz dicht? Also das ist schon irgendwie merkwürdig. Und ich weiß nicht, gibt es da irgendwie besondere Regeln im Banking-Umfeld? Weil, also wenn Netflix eine neue AGB hat, dann geht da ein Fenster auf und dann steht hier, wenn du das weiter benutzen willst, musst du die AGBs akzeptieren, klicke hier.
Ja, tatsächlich, da gab es so ein Urteil irgendwie vor ein, zwei Jahren, dass das haben die Banken ja auch immer gemacht, da haben gesagt, dann gibt es eine neue AGB und es gab ein neues Urteil irgendwie, dass Kunden halt aktiv irgendwie zustimmen müssen. Ansonsten gelten halt noch die alten AGBs weiterhin. Ja. Seitdem ist ja vielleicht auch mal aufgefallen, dass die Banken immer wieder sagen, wir brauchen hier noch die Zustimmung für die neuen AGBs und so. Und ja, ich denke, wahrscheinlich hängt das damit zusammen.
Und das kann ich nicht online zur Verfügung stellen, sagen hier.
Doch, so kenne ich es eigentlich von anderen Banken auch. Aber vielleicht haben die Sparkassenkunden, vielleicht haben da einige nicht reagiert oder so, keine Ahnung.
Mich würde auch interessieren, was das für ein USB-Stick war. Also ich meine, neue Geräte haben nur noch USB-C-Anschlüsse, da muss ich mir noch einen Adapter kaufen, damit ich die AGBs irgendwie vielleicht lesen kann oder so, wenn das USB-A-Sticks sind.
Gibt auch noch einen QR-Code als Alternative.
Ach so, okay. Ja, hat auf jeden Fall für Unterhaltung im Netz gesorgt. Der Sicherheits-Cyber-Security-Experte Kenny Geiper lässt sich zitieren mit: Ehrlicherweise ist das mit Verlaub das Schwachsinnigste, was ich seit Jahren in Sachen Cybersecurity gelesen habe. Und auf Reddit kommentiert ein Benutzer, die Entenhausener Panzerknacker verfolgen die Modernisierung der Standards mit Interesse. Das ist schon ein bisschen peinlich eigentlich, oder? Also, dass da auch so, keine Ahnung, irgendwie gar kein Bewusstsein. Also ich finde, das passt alles so in eine Reihe mit irgendwie, ich suche einen Windows 3.11 Admin für hier das deutsche Zugunternehmen. Ich wollte gerade sagen,
mein Windows 3.11 kann überhaupt keine USB-Sticks lesen.
Genau.
Kein USB-Treiber.
Ich suche einen Windows 3.11 Admin für die Zugsteuerung vom ICE in Deutschland. Ich bin eine deutsche Bank und ich verschicke USB-Sticks mit 140 Seiten AGB. Und ich bin irgendwie das deutsche Militär und mache ungesicherte Webkonferenzen über WebEx, wo sich russische Hacker einwählen. Und das Gespräch mitschneiden. Es ist auch alles irgendwie, hängt auch alles miteinander zusammen.
Oder? Was stimmt in diesem Land eigentlich nicht? Was ist eigentlich?
Ja, wir hängen da wirklich 30 Jahre hinterher oder so. Es gibt auch einfach kein Bewusstsein dafür.
Mann.
Ist schade, ne? Ich weiß auch nicht, ob man das nochmal aufhören kann.
Der Russ hat den Finger am roten Knopf, Weltmeere voller Plastik und jetzt auch noch sowas.
Ja, no? Genau. Ja. Also solange man da noch drüber lachen kann, ist ja aber eigentlich ganz gut. Um was Konstruktives noch zu sagen zum Thema IT-Security, bin ich vor ein paar Wochen über das HTTP-Toolkit gestolpert, was ein ziemlich cooles Werkzeug ist, wie ich finde. Kann man sich auf der Webseite für beliebige Plattformen runterladen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Fiddler. Von irgendeinem Komponentenhersteller habe ich schon wieder vergessen.
Telerik ist das benutzt. Doch, oder?
Telerik, genau. Ja, danke, genau. Das war ja vorher irgendwie von einem anderen Anbieter. Oder die haben das gekauft oder so, was weiß ich. Genau. Und dieses HTTP-Toolkit ist, wie der Name schon sagt, ein HTTP-Toolkit. So. Installiere ich auf meinem Rechner als quasi eine Art Proxy. Und das Coole ist aber, dass ich damit halt TLS-Verbindungen aufmachen bzw. analysieren kann. Also wenn ich irgendeine tolle neue App auf meinem iPhone installiere oder Android-Gerät oder so und möchte mal wissen, was schickt die eigentlich, ne? Was sendet die nach Hause, was geht da über die Leitung, dann kann ich das Ding als Proxy da zwischenschalten. Es gibt da sehr detaillierte Anleitungen, wie ich das entsprechende Zertifikatmaterial dann auf das Endgerät bekomme und kann mir anschauen, was da halt gesendet wird und was über die Leitung geht. Also einfach Netzwerkanalyse. Gleichzeitig kann ich das ganze Zeug halt mitrekorden, verändern, wieder abspielen und so. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht kann man da mal gucken, wenn man sich die App zum Beispiel der Sparkasse Bremen installiert, was da noch so für Sicherheitslücken in der Software lauern oder so.
Cool.
Finde ich ganz nettes Werkzeug, ist kostenlos, Open Source. Link haben wir verlinkt und die Webseite ist auch sehr gut, wo man quasi auf der Webseite einfach mal irgendwie anklicken kann, was man quasi intercepten will. Also keine Ahnung, man kann sich, das Einfachste ist natürlich, man hat irgendwie einen lokalen Browser und will mal gucken, was da irgendwie die, keine Ahnung, Progressive Web App oder was auch immer durch die Gegend sendet, kann man damit halt irgendwie alles machen.
Ja, schon ein bisschen spät, ich krieg langsam wieder Hunger, deshalb würde ich sagen, machen wir
noch ein paar Spiegeleier machen.
Nee, ist ja gut.
Nee.
Kommen wir zu den Kurznachrichten. Haben noch drei kleinere Dinge, die wir vielleicht noch kurz verkünden können und in die Shownotes packen. Und zwar einmal die .NET 9 Roadmap ist veröffentlicht worden, nachdem Bam. Ja .NET 8 jetzt auch schon wieder einige Monate alt ist. Und irgendwie, ich habe drüber gelesen und ich finde es so ein bisschen enttäuschend. Also irgendwie ist da nichts, was so mega interessant klingt. Also es wird sehr viel an diesem Aspire quasi gearbeitet. Das ist ja quasi dieses Tooling quasi, um sehr einfach Cloud-Ressourcen deployen zu können.
Leider immer noch irgendwie in der Preview-Phase, deswegen weigere ich mich noch ein bisschen mehr genauer anzusehen.
Ja, das wird aber auch spannend. bis .NET 9, so wie ich das verstanden habe, in der Preview quasi bleiben, ne? Und dann mit .NET 9 zusammen veröffentlicht werden. Genau, ansonsten, klar, wird AOT wieder weiter dran gearbeitet, aber ansonsten, ja, hier steht was über AI noch, KI, weiß nicht, irgendwie, hat es mich nicht vom Hocker gehauen.
Klang für mich auch eher irgendwie uninteressant. Ne?
Genau, was dann nächste Nachricht, was ich ganz interessant fand, es wird ein Sudo für Windows geben. Das ist jetzt schon in der Windows Latest Preview drin, kann man aktivieren.
Oh ja, habe ich auch gelesen.
Das heißt, es wird standardmäßig mit Windows mitgeliefert werden und dann kannst du einfach auch in der Kommandozeile Sudo bla bla machen. Wer es nicht kennt, Sudo ist ja quasi ein Standard-Linux-Werkzeug, mit dem man als Nicht-Admin-Benutzer relativ leicht einzelne Befehle als Admin, also als Root quasi ausführen kann.
Ja.
Und es gibt auch für Windows jetzt schon sowas wie dieses Run-S quasi, da konnte man auch sowas machen, aber es war immer ein bisschen umständlich und ich glaube, da öffnet sich ein neues Fenster und so weiter und mit dem Sudo wird man verschiedene Möglichkeiten dann haben, wie man das etwas vereinfachen kann.
Habe ich auch was drüber gelesen. Stand jetzt bei diversen Leuten, die sich das angeguckt haben, auch ein bisschen in der Kritik, weil die gesagt haben, das setzt ja auf dem bestehenden System, was es in Windows schon gibt, auf, wo ich gerade den Namen vergessen habe, aber man kennt das ja irgendwie, du willst irgendeine
Aktion. User Account Control
UAC oder so. UAC ne? heißt genau. das, glaube ich, ne? Was, genau, User Account Control heißt das? Ja, okay, danke.
Also, oder User, ich weiß nicht, wo, also UAC.
UAC, auf ja, genau, ja, einigen uns da drauf, genau, ja. Das setzt ja darauf auf und ist quasi irgendwie so eine Hülle da drum und hat ja diverse Nachteile, die aber in der Windows Security Architektur irgendwie begründet liegen. Also Beispiel, wenn du ein Terminalfenster aufmachst, indem du keine Adminrechte hast und sagst, ich möchte jetzt aber eins haben, indem ich Adminrechte habe, dann musst du bei Windows eigentlich einen neuen Prozess starten, weil der Prozess mit diesen Rechten ausgestattet wird. Und was wohl auch bei diesem Sudo nicht so richtig funktioniert, ist, dass du das in diesem Terminal einfach so machst. Also im Hintergrund wird wohl in Wirklichkeit ein neuer Prozess gestartet und das bestehende Terminal irgendwie ausgetauscht. Also es gibt da irgendwie so diverse Tricks und Glitches, wo viele Leute sagen, das ist irgendwie, wäre jetzt mal eine Chance gewesen, dieses UAC-System so ein bisschen zu überarbeiten, damit das irgendwie besser im System verankert ist mit dem Sudo. Und das ist wohl nicht der Fall, was wohl irgendwie diverse Scripting-Probleme nach sich ziehen.
Ja, beziehungsweise könnte. Auch Sicherheitsprobleme, ne? Weil, wie du richtig sagst, wird ja im Hintergrund ein neuer Prozess gestartet und mein Verständnis ist, du kannst halt trotzdem es so einstellen, dass du im gleichen Terminal weiterarbeitest. Also du siehst nicht, dass im Hintergrund ein Prozess gestartet wird.
Ja.
Aber das Problem ist dann, dieses Terminalfenster ist quasi ja immer noch mit den niedrigen Privilegien quasi verbunden.
Ja.
Und es hat quasi so eine IPC-Verbindung dann mit diesem höher privilegierten Prozess, der ja quasi Kommandos dann als Admin ausführt. Und so wie ich es verstanden habe, ist es dann möglich, dass andere Programme mit niedrigen Rechten könnten dann dieses andere Fenster fernsteuern quasi, als zum Beispiel dann Keypresses oder sowas dahin schicken, die ja dann quasi an den privilegierten Prozess übergeben würden und dadurch hättest du dann entsprechend, könntest du die Sicherheit dann aufnehmen.
Jetzt, wo du es sagst, genau, das stand auch in diesem, ich weiß leider nicht mehr, wo ich den Artikel gelesen habe, die sagten auch, du, wenn du irgendwie Scripting machst und würdest jetzt in diesem Skript einen Prozess oder ein Kommando oder was mit quasi diesen Elevated Rechten ausstatten, also mit Sudo starten, dann wäre es wohl da auch nicht möglich, so habe ich zumindest in Erinnerung, den Return-Code dieser Anwendung entgegenzunehmen. Also man kennt das ja aus Windows, dass zum Beispiel so ein Error-Level geprüft wird, ne? War der Aufruf jetzt erfolgreich oder nicht? Und das würde wohl auch nicht funktionieren, weil das halt ein neuer Prozess ist und der die Return-Value nicht in den alten geben kann und so. Also es waren irgendwie, das las sich so, als wäre es halt irgendwie reingefummelt, aber nicht
richtig. Also in dem Blogpost sind auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten auch beschrieben, wie diese Integration funktioniert. Ist ganz, ganz interessant. Auf jeden Fall ist es trotz allem, denke ich, immer noch eine Verbesserung.
Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es ja so einfach irgendwie mit den aktuellen Linux-Extensions da oder wie heißt das? Windows-Subsystem für Windows, da irgendwie schnell eine echte Linux-Shell aufzumachen, wo man diese Probleme nicht hat. Ne?
Letzte Kurznachricht. Visual Studio 17.9 ist raus. Das ist jetzt normalerweise, ignoriere ich diese Release Notes von Visual Studio meistens, weil jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber. Wir sind aber so ein paar Sachen hier aufgefallen, die fand ich ganz interessant. Erstens gibt es jetzt auch in Visual Studio diese AI-generierten Commit-Messages quasi, die mich aber bisher nicht so wirklich überzeugen. Ich weiß, wie eure Erfahrungen sind, aber ich fand die jetzt nicht so passend. Und was ich aber cool fand, ist, du kannst wohl mittlerweile in Visual Studio relativ gut und komplex auch direkt auf Verzeichnissen arbeiten, statt mit den Solution Files. Und das war mir jetzt nicht so bewusst. Du kannst dann auch quasi über so spezielle JSON-Dateien, so wie es in Visual Studio Code eigentlich ist, definieren, was sind irgendwie jetzt so Launch-Tasks, was sind Tasks, die du auf bestimmten Dateien ausführen kannst.
Also zum Beispiel für Web-Anwendungen, wenn ich irgendwie ein Angular-Projekt habe oder so, dann...
Ja, oder auch statt mit einer Solution Map zu arbeiten, kannst du einfach sagen, hier ist mein ganzes Repo und ich habe vielleicht meine Verzeichnisstruktur, die auch angenehmer ist, als mit diesen Solution-Folders irgendwie zu arbeiten. Und ja, arbeite einfach damit. Und du kannst auch, das ist jetzt neu in der 17.9-Version, es gibt einen Multifolder-Support. Und zwar gibt es auch in Visual Studio Code quasi so Code-Workspace-Dateien. Das ist im Prinzip eigentlich eine Liste von Verzeichnissen, die so einen Workspace ausmachen. Du kannst in Visual Studio Code, siehst du dann quasi alle diese Verzeichnisse in deinem, in deinem Datei-Browser quasi. Und diese gleiche Datei wird halt jetzt von Visual Studio auch unterstützt und kann da auch geöffnet werden. Das heißt, die haben diese Interoperabilität zwischen Visual Studio Code und Visual Studio ein bisschen erhöht. Finde ich schon ganz gut.
Ja. Ja, das war zeitlang ja auch ein Problem, als irgendwie so, keine Ahnung, man hat dann seine Web-Anwendung mit Visual Studio gebaut, ne, hast du dann eine Solution für gehabt und jetzt kam aber damals dann sowas wie Angular oder so, was dann als Frontend populär wurde. Das konntest du ja eine Zeit lang auch in Visual Studio gar nicht vernünftig editieren und bearbeiten, ohne irgendwie eine Fake-Solution-Datei aufzumachen und die ganzen Projekte da oder Dateien dieser Solution hinzuzufügen, ne, obwohl Visual Studio die teilweise gar nicht richtig verstanden hat und so. Ja. Okay, cool. Und das ist kostenlos?
Visual Studio?
Das Update?
Ach so, ja.
Ich habe ja tatsächlich immer noch so ein Visual Studio Abo. Ihr auch?
Ja.
Wie heißt das? MSDN? Nee, Visual Studio heißt das jetzt, ne? Visual Studio Abonnement, ja, genau. Und überlege mir immer irgendwie jedes Jahr, ob ich das weiter bezahlen soll oder ob ich das nicht irgendwann mal kündigen soll, weil ich Visual Studio nur sehr selten verwende.
Du, es Microsoft braucht doch auch Geld.
Ja. Das stimmt. Aber ich ja auch. Microsoft hat ja viel mehr Geld als ich. Gut. Haben wir noch Themen?
Nee.
Dann können wir uns beim nächsten Mal darauf freuen, dass ich mich mit .NET Templates beschäftigt habe. .NET New. Das hat sich in dieser Sendung nicht mehr geschafft.
Okay.
Aber du bist jetzt erstmal im Urlaub, Thomas.
Genau, nächste Folge wird ein bisschen dauern. Ich bin jetzt erstmal 6 Wochen weg.
Schön, dann hat der Peter Zeit, uns die Frage nochmal als E-Mail zu senden.
Du kriegst dann in 2 Monaten die Antwort. Dann
kriegst du in 2 Monaten die Antwort. Spätestens. Und dann haben wir aber dafür deine ganze Anwendung auch mal neu geschrieben.
Na dann.
Ja, tschüss.
Ciao.
Ich habe Freitag jetzt gestellt. Ich wollte auch so. Ich habe mich nie. Kannst du einmal Ich habe jetzt gestern beispielsweise auch so ein Template gemacht, da habe ich mir so eine Konsole zusammengebaut, auch mit allen möglichen Assemblies.